NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Oktober 1906. Der Todestag des französischen Malers Paul Cézanne.
Er lächelt. Tatsächlich. Der Maler tritt in einem abgewetzten, dunklen Gehrock vor die Tür und schaut freundlich in die Kamera einer jungen Deutschen. Es ist der 13. April 1906. Ein Tag, an dem die Sonne in Aix-en-Provence alles gibt. Das Sammlerpaar Karl Ernst und Gertrud Osthaus aus Hagen hat im Süden Frankreichs Halt gemacht.
Cézanne empfing uns ohne Förmlichkeit. Wir erzählten im Stehen, dass wir eine Reise nach Tunis als willkommene Gelegenheit ergriffen hätten, ihm unsere Huldigung darzubringen.
Das Paar hat Glück. Monsieur hat einen guten Tag. Und an diesem Vormittag entsteht das letzte und einzige Foto, auf dem Cézanne lächelt. Zumindest ansatzweise.
Wissen Sie, die Hauptsache in einem Bild ist das Treffen der Distanz,
erklärt der Meister seinen Besuchern aus Deutschland.
Die Farbe muss jeden Sprung ins Tiefe ausdrücken. Daran erkennt man das Können des Malers. Und hier, schauen Sie, hier ist die Farbe eben Farbe geblieben und nicht Ausdruck der Entfernung geworden.
Dieser Mann hat alles, was es für eine Legende braucht. Als Kauz verspottet, von den Künstlerkollegen hoch verehrt, vom akademischen Establishment verachtet, von der Jugend bewundert. Und erst sein Aussehen.
Sein Gesicht ist zur Hälfte mit einem grauweißen Vollbart verdeckt. Den Hut hat er sich weit in die Stirn gezogen. Die Augen nehmen ihr gegenüber genau ins Visier. Kleine, flinke, braune Augen, sehr lebendig.
So sieht er also aus. Der Gottvater der Malerei, wie Henri Matisse den Eigenbrötler aus Aix nennt.
Den Künstlern des 20. Jahrhunderts war eben klar, dass Cézanne für sie eine Vorläuferrolle gespielt hat.
Ein Maler für Maler eben, lange bevor das Publikum ihn entdeckt.
Er ist unser aller Vater,
sagt Picasso. Und Renoir schwärmt:
Wie macht er das bloß? Er kann nicht zwei Farbtupfen auf eine Leinwand setzen, ohne dass es ausgezeichnet ist.
»1839 wird Paul Cézanne in Aix-en-Provence geboren. Die Verhältnisse sind wohlgeordnet. Der Vater ist Bankier, der Sohn soll Jura studieren. Cézanne kommt dem Wunsch der Familie nach, nimmt jedoch nebenher Zeichenunterricht. Sein Jugendfreund, der spätere Schriftsteller Émile Zola, macht ihn mit den Impressionisten bekannt. Cézanne stellt anfangs mit ihnen aus, bleibt aber ein Einzelgänger.
Er war auch nie richtig involviert mit der Gruppe. Das war nicht sein Hauptanliegen. Er hat sich auch ziemlich wenig dafür interessiert letzten Endes.
Walter Veilchenfeld, Kunsthändler und Cézanne-Experte. Paul Cézanne übernimmt von den Impressionisten zwar die Auflösung der Form durch Licht, bindet diese Formen jedoch in eine strenge Bildstruktur.
Und diese Bildordnung war ihm so wichtig, dass er eben auch den Gegenstand dann seiner Bildordnung angepasst hat. Und insofern gibt es natürlich auch abstrahierende Tendenzen.
Felix Baumann, Schweizer Kunsthistoriker.
Und dieses Gleichgewicht von Farbe, von Form, das war es, was ihm wichtig war. Und es war ihm nicht wichtig, ob dargestellt ist ein Milchkrug oder ein Apfel. Die Farbformgebung, das war das Neue und Wichtige in seiner Kunst.
Im Unterschied zu den Impressionisten, die sich auf den Augenblick konzentrieren, wird Cézanne, so sagte er selbst, durch die Anschauung der Natur wieder zum klassischen Maler.
Es war Pissarro, der ihn darauf gestoßen hat. Pissarro hat ihn in die Landschaft genommen und hat ihm beigebracht, wie man sich dort eben hinsetzt und ein Thema malt.
Der 10 Jahre ältere Künstlerkollege, der fest zur Gruppe der Impressionisten gehört, ist für den jungen Cézanne eine Art Mentor.
Der große Unterschied ist, dass bei Pissarro immer noch irgendwo ein Karren mit einem Esel oder eine Frau mit einem Sonnenschirm oder ein Bauer, der pflügt, zu sehen ist, was bei Cézanne nie der Fall ist.
Auf Drängen seines Jugendfreundes Émile Zola kommt Cézanne 1861 nach Paris. Er belegt Kurse im Aktzeichnen an einer privaten Akademie und bewirbt sich an der École des Beaux-Arts. Vergeblich. Cézannes moderne Bildauffassung passt nicht zum akademischen Betrieb. Und im alljährlich stattfindenden Kunstsalon, wo die Arbeiten staatstragender Ateliermaler ausgestellt werden, kommt er auch nicht an.
Die Historienmalerei im akademischen Sinne hat im 19. Jahrhundert wahre Blüten hervorgebracht an komplizierten Themen. Und die modern eingestellten Maler, eben auch die Impressionisten und dann in der Folge Cézanne, die wollten von dem allem nichts mehr wissen. Sie haben sich auf die ureigenen Ideen und Probleme der Malerei selbst besonnen.
In Paris fühlt sich Cézanne nicht wohl. Er kehrt nach Aix zurück und pendelt in den folgenden Jahren zwischen Provinz und Metropole. Paris wird keine große Liebe. Dabei hatte er sich so viel vorgenommen.
Avec une pomme, je veux étonner Paris. Mit einem Apfel werde ich Paris in Erstaunen versetzen.
Mit einem Apfel, der viel mehr ist als Obst auf Leinwand. Cézannes Äpfel sind anders als alle, die je zuvor gemalt wurden. Keine Kopie der Natur, nicht detailgetreu gezeichnet in Form und Farbe. Und doch scheint es, als könne man sie riechen oder schmecken. In jedem dieser Äpfel ist das Geheimnis der modernen Malerei aufgehoben. Das macht sie so besonders. Der Kunsthistoriker und Schriftsteller Julius Meyer-Gräfe:
So ein Cézannescher Apfel ist gekonnt wie ein Kostüm bei Velázquez.
Wie sonst hätten die Geschwister Gertrud und Leo Stein sich so über ein kleines Stillleben mit Äpfeln zanken können, als sie ihre Kunstsammlung aufteilten? Beide wussten um die Besonderheit von Cézannes Stillleben. Um die Freundin zu trösten, schenkt Pablo Picasso ihr im Jahr darauf ein Aquarell mit einem einzelnen Apfel. Die Geste bedeutet viel, denn Picasso bewundert Cézanne.
Er ist unser aller Vater.
Der Maler bevorzugt Äpfel, weil sie nicht so schnell verderben. Bei der Wahl der Sorte ist er genügsam. Es können die günstigsten und einfachsten sein, keine polierten Prachtexemplare. Stunden verbringt er damit, sie zu arrangieren. Oft nimmt er 2 Sous-Stücke zu Hilfe, um sie in die richtige Position zu bringen.
Dann ordnete Cézanne die Früchte so an, dass Farbkontraste entstanden. Grüne Töne gegen rote, gelb gegen blau. Mit Bedacht und größter Sorgfalt arbeitete er daran. Man spürte, dass das ein Fest für seine Augen war.
Jeder Farbfleck musste in Relation gesetzt werden zu den Farbflecken der in der Nachbarschaft der Bildleinwand. Und so musste eben das Ganze von ihm aus gesehen in ein Gleichgewicht, in eine Harmonie gebracht werden, auch wenn die einzelne Form dann etwas verändert wurde im Vergleich zum ursprünglichen Vorbild.
Ein Jahr nach Cézannes Tod, am 22. Oktober 1906, manche Quellen geben auch den 23. Oktober 1906 an. Ein Jahr später jedenfalls, 1907, besucht der junge Dichter Rainer Maria Rilke in Paris eine Cézanne-Ausstellung. Rilke ist hingerissen und kommt immer wieder, um diese Bilder zu sehen. Er schwärmt:
Nie zuvor hat ein Maler gezeigt, wie sehr das Malen unter den Farben vor sich geht. Wie man sie ganz allein lassen muss, damit sie sich auseinandersetzen. Ihr Verkehr untereinander, das ist die ganze Malerei.
Cézannes Bilder lassen sich in 4 große Gruppen einteilen: Porträts, Stillleben, Badende und Landschaften. Der Meister arbeitet langsam, aber unaufhörlich. Sein Werk umfasst etwa 800 Gemälde, 600 Aquarelle und über 1000 Zeichnungen.
Ich finde das Lebenswerk von diesem Künstler so unglaublich in seiner Konsequenz. Es ist ein Künstler, der kaum ein schlechtes Bild gemalt hat, abgesehen von den Frühwerken. Da ist es noch etwas anders. Aber in der späten Zeit hat er ein Niveau, das einfach wunderbar ist, und deshalb faszinieren mich, wenn ich Landschaften sehe, am meisten die Landschaften, wenn ich Stillleben sehe, die Stillleben oder am Schluss auch die Badenden und die Porträts.
Felix Baumann, Schweizer Kunsthistoriker.
Ein kompletter Künstler für mich, auch wenn er, wie er selbst sagt, seine Vision eben nie ganz hat erreichen können.
Seine Vision treibt Cézanne. Immer auf der Suche nach der richtigen Form und Farbe kehrt er regelmäßig zu seinen Urmotiven zurück und gestaltet sie in Öl und Aquarell.
Er hat in der Aquarellkunst eine Perfektion erreicht, wie er diese Farben zusammensetzt, ohne dass sie verschmieren und so, die absolut einmalig ist. Und deshalb ist auch letzten Endes seine Aquarellkunst vielleicht sogar noch höher einzuschätzen als seine Malerei.
Walter Veilchenfeld, Kunsthändler.
Die Aquarelle sind sehr schön, ebenso sicher wie die Bilder und ebenso leicht, wie jene massiv sind.
Schreibt Rainer Maria Rilke an die Malerfreundin Paula Modersohn-Becker.
Landschaften, auf die nur da und dort als Nachdruck und Bestätigung gleichsam ein Zufall von Farbe fällt, eine Reihe von Flecken wunderbar angeordnet und von einer Sicherheit im Anschlag, als spiegelte sich eine Melodie.
Cézanne ist 56 Jahre alt, da hat er seine erste Einzelausstellung in einer Pariser Galerie.
Und das war der erste Moment, wo Cézanne so das Gefühl hatte, er wird jetzt akzeptiert und jemand weiß ihn zu schätzen.
1897 kauft ein Museum erstmals ein Cézanne-Gemälde. Hugo von Schudi erwirbt ein Landschaftsbild für die Berliner Nationalgalerie. Langsam bekommt Cézanne die Anerkennung, nach der er sich so sehnt. Nicht wegen des Geldes, denn finanziell ist er seit über 10 Jahren unabhängig. Der Vater hat ihm ein beträchtliches Erbe hinterlassen. Das ermöglicht ihm auch, sich von Hortense zu trennen, seine ungeliebte Ehefrau, die er jetzt mit einem üppigen jährlichen Unterhalt unterstützen kann. Seinen Sohn jedoch liebt Cézanne innig.
Er war bis zu einem gewissen Grad beziehungsunfähig. Cézanne war 100% für seine Malerei auf dieser Welt und was darum herum geschah, war eigentlich für ihn alles nicht so wichtig.
Seiner ersten Einzelausstellung in Paris bleibt Cézanne fern. Viel lieber stapft er durch die Gassen von Aix-en-Provence, spaziert über die schmalen, hügeligen Wege der Heimat und erkundet die Landschaft immer und immer wieder.
Die Kunst ist eine Harmonie, die parallel zur Natur verläuft. Was soll man von den Dummköpfen halten, die behaupten, dass der Künstler immer der Natur unterlegen ist?
Das Gebirge Saint-Victoire zieht ihn an. Er sucht verschiedene Standorte für seine Staffelei zu unterschiedlichen Tageszeiten. Manchmal hat er das Gefühl, dass der Berg förmlich verdampft, aufgeht im Blau der Luft. Manchmal erscheint er ihm glühend rot.
Schauen Sie diesen Saint-Victoire. Welcher Schwung, welcher gebieterische Durst nach Sonne und welche Melancholie am Abend, wenn diese ganze Schwere sich darauf senkt.
Insgesamt malt er mehr als 30 Ölbilder sowie 45 Aquarelle des Gebirges.
Es gibt nicht ein einziges Landschaftsbild von Cézanne, wo man eine Figur drauf sieht. Es ging ihm um die Konstruktion, um die Symmetrie der Landschaft. Und das ist eben eine ganz neue Art der Auffassung, die eben mit Impressionismus nur noch ganz wenig zu tun hat.
Wenn Cézanne in der Umgebung von Aix durch die Natur streift, sieht er manchmal furchteinflößend aus, wie ein Eremit mit zerbeulten Hosen und Rauschebart. In solchen Momenten sollte man ihn besser nicht ansprechen. Denn er kann sehr unwirsch werden, geradezu ungehobelt. Der Sammler und Gründer des Folkwang-Museums in Hagen, Karl Ernst Osthaus und seine Frau Gertrud, lernen einen ganz anderen Cézanne kennen, der zum Plaudern aufgelegt ist, natürlich über Kunst. Im Atelier sehen sie auch seine berühmten Stillleben mit Äpfeln.
Avec une pomme, je veux étonner Paris.
Mit einem Apfel wollte er damals Paris erstaunen. Heute staunt die ganze Welt über Cézannes Äpfel.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an Paul Cézanne, der am 22. Oktober 1906 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.